Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Es hat mal eine Zeit gegeben, da sind sie fast täglich in den Schlagzeilen gewesen. Rocker-Gangs oder Motorradclubs. Aber nur, wenn man nicht mehr so viel von ihnen hört, heißt das nicht, dass es sie nicht mehr gibt. Sie spielen immer noch eine wichtige Rolle in kriminellen Milieus und deshalb beschäftigt sich auch immer noch die Polizei regelmäßig mit ihnen. Jetzt gerade vor 2 Wochen große Razzia bei den Hells Angels in Aachen. Im Mai hat die Polizei in Düsseldorf im Rocker-Milieu größere Mengen Waffen, Drogen und Geld beschlagnahmt und im April ist die komplette Führung der Road Gang festgenommen worden in Saarbrücken, die da die Rocker-Szene kontrollieren. Aber warum sind das eigentlich die harten Motorradjungs, die immer noch in vielen Städten wichtige Player in der illegalen Szene sind? Weil eigentlich ist es doch irgendwann mal ums Motorradfahren gegangen und nicht darum, Drogen zu verticken oder sowas. Wo die Szene herkommt und warum sie jetzt da ist, wo sie ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Spiegel Online-Chefreporter Jörg Diehl. Er recherchiert schon seit Jahren in der Szene und hat auch mitgeschrieben am Buch Rockerkrieg, warum Hells Angels und Bandidos immer gefährlicher werden. Vielleicht kannst du uns erstmal ein bisschen mitnehmen in diese Szene. Wie sieht's darin aus? Was sind das für Leute?
Ich glaube, das Grundlegende ist erstmal, was man sagen kann, es sind Männer. Es sind ausschließlich Männer. Es gibt keine weiblichen Rocker. Zumindest wenn man Rocker so definiert, wie wir das in unserem Buch getan haben, als Mitglieder der sogenannten Outlaw Motorcycle Gangs, also das, was wir eben landläufig als Rocker bezeichnen in Deutschland, Hells Angels, Bandidos, Gremium, Outlaws, diese Gruppierung. Da können nur Männer Mitglied werden. Die sind üblicherweise nicht mehr ganz jung, sondern eher so 30 aufwärts und inzwischen gibt es da, wenn man so will, 2 Generationen von Mitgliedern. Also da gibt es die altgedienten Haudegen, die mit Easy Rider und Born to be Wild irgendwann mal den Weg in diese Clubs gefunden haben, mit diesem Lebensgefühl der 70er, den Haaren im Wind und dem Ritt gen Westen auf der Harley. Und da gibt es dann die Jüngeren, die vor wenigen Jahren auch erst in die Clubs gefunden haben und die letztlich die Popularität dieser Gangs angezogen hat, die vielfach aber mit diesem alten Mythos nichts mehr anfangen können. Mich hat immer fasziniert an Rockern, dass sie auf der einen Seite dieses Freiheitsgefühl so stark betonen, dass es gibt keinen Rocker, der einem nicht erzählen wird, dass das sozusagen ihn motiviert hat, Rocker zu werden, dass er frei sein wollte von Konventionen, von Einengungen, von bürgerlichen Zwängen. Und dabei sind diese Rockerclubs spießiger als jeder Taubenzüchter. Also sie haben Regeln noch und nöcher, sie haben irgendwie strenge Hierarchien, sie sind eine Diktatur, keine Demokratie, wie ein Rockerpräsident mal gesagt hat. Also diese Rockerwelt ist voll von Paradoxien und das ist auch das, was mich über viele Jahre irgendwie interessiert hat an dieser Szene.
Mhm. Wo du ja auch echt einen Moment brauchst, um quasi Karriere zu machen. Ne? Also du fängst ja wirklich da ganz unten an und das hat ja spätestens da unten irgendwie überhaupt gar nichts mehr mit Freiheit zu tun. Ne?
Nee, und es hat auch nichts mit Spaß zu tun. Also der übliche Weg in diese Clubs ist, man fängt an als sogenannter Hangaround. Also man ist im Grunde genommen der Idiot vom Dienst, der in den Clubheimen den Boden wischt und die Toiletten sauber macht und zu allen möglichen weiteren niederen Hilfstätigkeiten von den sozusagen Club-Membern, also Mitgliedern, herangezogen wird. Und das macht man einige Jahre lang, zumindest in der Theorie. Und dann kommt es zum Schwur und man wird dann entweder aufgenommen, man wird also zum vollwertigen Mitglied eines dieser Clubs oder man schafft sozusagen den Sprung nicht. Und da trennt sich so die Spreu vom Weizen. Und gerade bei diesen Outlaw-Motorcycle-Gangs ist es so, dass es im Grunde genommen mit niederen Hilfsdiensten, die durchaus auch kriminelle Aktivitäten umfassen. Also man muss sich in einer gewissen Weise bewähren, damit die anderen Clubmitglieder sehen, dass man vertrauenswürdig ist.
Jetzt hört man in den Nachrichten immer wieder 2 Namen, ne? Also die Hells Angels und die Bandidos. Das sind 2 konkurrierende oder sich auch bekämpfende Clubs. Was unterscheidet die denn so sehr oder warum sind die sich denn so feind?
Wahrscheinlich ist es wie mit Düsseldorf und Köln. Am Ende unterscheidet sie relativ wenig. In Wahrheit sind sie sich wirklich sehr ähnlich. Sie sind sich ähnlich in der Hierarchie, im Clubaufbau, in der Uniformierung, die sie wählen, in ihren Insignien und Symbolen, die sie benutzen. Also sie sind im Grunde genommen völlig austauschbar. Das würden sie natürlich selbst stark zurückweisen. Mhm. Die Unterschiede sind wirklich, muss man mikroskopisch suchen. Also die Hells Angels sind etwas älter als die Bandidos. Aber gut, da, ich glaube, darauf kommt es heute auch letztlich keinem Member mehr an, wie alt der eigene Club ist. Die Bandidos wiederum sind in Europa etwas stärker verbreitet. Die Hells Angels haben ihre Basis im Grunde genommen in den USA. Und das war es dann auch schon, was die Unterschiede anbelangt. Die andere Frage, die du gestellt hattest, warum die sich so spinnefeind sind, das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass die Clubs so eine sehr archaische Vorstellung haben von Territorialherrschaft. Also sie besitzen ein Gebiet und erkennen eben keine andere Rockergruppierung auf diesem Gebiet an. Und da die beiden Clubs, Bandidos und Hells Angels, eben die größten sind in Deutschland, sind es auch diejenigen gewesen, die am häufigsten miteinander in diese Kämpfe geraten sind.
Also im Prinzip so klassische Gangstreitereien, was Revierbildung und sowas angeht.
Genau.
Jetzt hast du eben gesagt, dass die Grundidee eigentlich war, zusammen Motorrad zu fahren, einen gewissen Lebensstil zu haben, Freiheit, so das, was man auch aus irgendwie so klassischen alten Rockerfilmen kennt. Wie viel ist davon noch übrig oder wird das heute überhaupt noch gelebt? Also ist das wirklich am Anfang eine Gruppe von Leuten gewesen, die zusammen Motorrad fahren wollen und wird das heute noch gelebt?
Also es gibt innerhalb der Rockerclubs sicherlich eine Fraktion, die das noch hochhält, die also miteinander Ausfahrten macht, die sogenannte Runs macht, also so Clubtreffen im Grunde genommen, wo man dann irgendwie zusammenkommt und am Lagerfeuer Bier trinkt. Das gibt es durchaus noch, aber ich würde sagen, es ist für die Szene kaum noch relevant eigentlich. Das ist fast schon ein bisschen so der nostalgische Überbau, wenn man so will, den die Szene noch pflegt. Mhm. Ein bisschen die Tradition, wenn man so will. Aber gerade die tonangebende Fraktion inzwischen in den Clubs, die beteiligt sich eher wenig, würde ich sagen, an dieser Traditionspflege.
Mhm. Was sind denn dann die Ziele, die die Clubs verfolgen, wenn es nicht mehr quasi so dieses Gemeinschaftsding mit dem Motorrad ist?
Ich würde sogar sagen, die Clubs selbst haben fast keine Ziele, außer sie selbst zu sein, außer da zu sein, außer viele zu sein. Sondern es sind sozusagen, wenn man das psychologisch irgendwie durchdringt, ist der Einzelne derjenige, der etwas sucht in dem Club. Er sucht etwas Größeres, er sucht Bedeutung, er sucht Macht, er sucht Kameradschaft, Brüderlichkeit, all diese großen Werte, die dann enttäuscht werden, zumeist von diesen Vereinen. Aber ich glaube, was viele junge Männer, ausschließlich Männer, ja anzieht, ist dieses Gefühl, dass man Teil eines großen Ganzen sein kann, dass man stärker ist, als man alleine wäre. Und was man sagen muss, vielfach hilft das natürlich auch bei der Art Geschäfte, die diese Männer machen. Die sind üblicherweise Männer, die mit ihren Aggressionen, mit ihrer Aggressivität, mit ihrer Gewalt Bereitschaft in irgendeiner Form Geld verdienen. Sei es im Rotlichtmilieu, sei es als Kampfsportler oder Türsteher. Und da ist es natürlich extrem hilfreich, wenn sozusagen in der Szene, in der sie sich bewegen, die Menschen wissen, sie sind nicht alleine, sondern hinter ihnen steht eine ganze Gang, die ihnen im Zweifel auch zur Seite steht. Da lassen sich natürlich manche Geschäfte einfacher durchsetzen, als wenn gerade in diesem Haifischbecken irgendwie des Milieus die Gegenseite oder der Geschäftspartner weiß, der ist aber alleine auf weiter Flur.
Du hast eben schon gesagt, es sind vor allen Dingen, also ausschließlich Männer, es sind vor allen Dingen Männer so über 30 und älter. Was sind das dann so für Menschen, die diese Szenerie anzieht? Also wer geht in so einen Club?
Ich habe gerade auch schon gesagt, es sind vor allen Dingen Männer, die eine gewisse Gewaltbereitschaft und Aggressivität und körperliche Präsenz mitbringen. Also Leute, die privat Kampfsport machen oder viele kommen aus der Hooligan-Szene, die sozusagen dieses Männerbündlerische auch irgendwie anziehend finden. Das ist sicherlich ein Klientel und je nach Region in Deutschland findet man diese Art von Männern irgendwie in unterschiedlichen Milieus. Also in Ostdeutschland rekrutieren oder haben die Rockerclubs vielfach rekrutiert aus rechtsextremen Kreisen, aus Kameradschaften, aus solchen Männerbünden. Hier bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es eher so, dass es andere Straßengangs sind, vielfach von Männern mit Migrationshintergrund, die sozusagen das Reservoir bilden, aus dem die Rockerclubs sich dann bedienen. Ich glaube, sie alle eint die Suche nach etwas Sinn, nach Halt, nach Bedeutung. Ein Rocker hat mal gesagt, es sei ein unheimlich erhebendes Gefühl gewesen, uniformiert in Kutten mit 40, 50 Mann in eine Disco einzuziehen, und die Menge teilt sich und schaut also bewundernd zu diesen Männern auf. Und das ist so ein bisschen so ein, ja, es ist wie die Möglichkeit, plötzlich ein Promi zu sein, mhm, ohne dass man wirklich etwas leisten muss, außer sich so eine Lederkutte anzuziehen.
Mhm. Du hast gesagt, die rekrutieren tatsächlich auch. Das heißt, die Clubs gehen in die Szene und suchen sich ihre Mitglieder. Hat sich das geändert in den letzten Jahren? Weil die Zahl der Mitglieder in den Clubs ist ja schon in den letzten Jahren durchaus gestiegen. Hat das was miteinander zu tun?
Also es ist jetzt nicht so eine Rekrutierung wie zum Beispiel im salafistischen Milieu, dass da wirklich missioniert wird, sondern es ist, ich würde sagen, eher eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Man kennt sich irgendwie in diesen Kreisen, und der eine, der möglicherweise aus der Kameradschaft oder aus der Straßengang in Duisburg-Marxloh irgendwie zu den Hells Angels rüber gemacht hat, der kennt natürlich noch 2, 3, 4, 5 andere seiner Weggefährten und bringt vielleicht dann den einen oder anderen mit. So läuft das eher.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sind das meistens auch Leute, die tatsächlich in Milieus schon sind, wo sie wahrscheinlich auch kriminelle Dinge getan haben. Also das ist jetzt nicht irgendwie der Anwalt, der aus Spaß abends dann nochmal eine Kutte anzieht.
Nee, es gibt, soweit ich weiß, keine Akademiker bei Rockern. Mhm. Es gibt keine Zahnärzte oder Rechtsanwälte oder so, die sich abends auf die Harley schwingen und Hells Angels sind zum Beispiel, sondern es sind alles Männer mit einem gewissen Vorleben. Das habe ich ja gesagt, die sind nicht 18 oder so, die kommen nicht gerade von der Schule oder aus der Ausbildung, sondern die haben üblicherweise schon viele Jahre in einem bestimmten Milieu auf dem Buckel und sich irgendwie auch bewiesen, sich durchgeboxt im wahrsten Sinne des Wortes, und stoßen dann zu den Clubs. Das ist im Grunde genommen häufig der zweite Schritt, nachdem man, wenn man so will, den Pfad der Tugend vorher schon mal irgendwann verlassen hat.
Ja. Wie haben sich diese Clubs jetzt in den letzten Jahren entwickelt? Weil wenn man irgendwie so zurückschaut in die letzten 15, 20 Jahre, da war die Szene ja noch deutlich kleiner, ne?
Sie war deutlich kleiner und sie war auch deutlich homogener. Es waren im Grunde genommen also Männer, die dieses Ideal, das ich beschrieben habe, einte, dieses Peter Fonda, Harley Davidson und Steppenwolf hören. Die Szene ist extrem gewachsen, vor allen Dingen in den Jahren dieser gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Hells Angels und Bandidos, wo sich beide Clubs aufgerüstet haben, wo sie massiv rekrutiert haben, und zwar junge Männer, die sozusagen gewaltfähig waren, um dem anderen Club sozusagen zuzusetzen. Und da sind eben dann viele junge Männer hineingekommen, die aus ganz anderen Milieus kommen, also die nichts mit Rock'n'Roll am Hut haben, sondern eher Hip-Hop hören, die vielfach Migrationshintergründe haben, aber eben auch auf der Suche waren nach irgendwie einer starken Marke im Rücken, im Grunde genommen, nach einer Gang, die sozusagen weltweit bekannt ist und sie deswegen auch bekannt macht.
Die zum Teil keine Führerscheine oder keine Motorräder haben, wie er im Buch zum Beispiel auch beschreibt.
Genau, das ist ja eine dieser Traditionen, die irgendwie ein bisschen über die Wupper geht. Mhm. Also Motorradfahren ist nicht mehr so angesagt. Die sogenannten New Schooler, also diese neuen jungen Wilden in den Gangs, die haben vielfach keine Motorräder und scheren sich auch nicht drum, dass es eigentlich verpflichtend ist. Die reisen in weißen Mercedes-Limousinen zu den sogenannten Runs an, auch wäre früher ein absolutes Unding gewesen. Sie widmen Kutten um, die eigentlich traditionell in Leder und Schwarz sein müssen, die plötzlich in Weiß oder Camouflage getragen werden. Also alles Dinge, bei denen, sagen wir mal, die Gründerväter der Hells Angels sich im Grab umdrehen würden, die aber inzwischen, und das zeigt durchaus ihre potente Stellung in diesen Clubs, nicht mehr sanktioniert werden von den Älteren. Die nehmen das im Grunde genommen schulterzuckend hin und machen so ihr eigenes Ding jetzt.
Weil sie auch dann durchaus sehen, dass ein Machtgewinn damit verbunden ist, also mehr Menschen, mehr Power, mehr Macht.
Und weil sie was zu verlieren haben. Sie können im Grunde genommen diese Clubregeln nur mit einer Währung durchsetzen in diesem Verein mit Gewalt. Das ist sozusagen das Einzige, was wie Rocker Konflikte lösen. Die werden nicht ausdiskutiert, sondern sie müssen die Jungen bestrafen dafür, dass die sich nicht an die Regeln halten. Das Problem ist nur, erstens sind die Jungen natürlich auch relativ fähig, was Gewalt anbelangt. Und zum anderen sind die Alten häufig nicht nur älter und behäbiger vielleicht, sondern sie haben auch viel zu verlieren. Sie sind teilweise zumindest wohlhabende Männer, die natürlich die Auseinandersetzung über irgendeine Weste oder so jetzt mit jungen Männern, die nichts zu verlieren haben, dann doch scheuen.
Und daran liegt es vielleicht auch ein Stück weit, dass die Gewaltspirale so ein bisschen sich nach oben gedreht hat. Ihr beschreibt gleich am Anfang im Buch so ganz schnell hintereinander Straftaten und Übergriffe und Kämpfe zwischen, ich glaube, 2009 und 2012 oder sowas. Ist das so eine Art Höhepunkt gewesen in der Zeit? Oder geht es gerade einfach kontinuierlich nach oben?
Nee, ich würde sagen, die Gewalttätigkeit hat sich etwas abgeflaut, hat sich etwas abgeschwächt. Also die gewalttätigsten Jahre waren sicherlich so die Jahre zwischen 2007 und 2012, 2013. Seither ist eine Art Burgfrieden eingetreten zwischen Hells Angels und Bandidos, der mehr oder weniger eingehalten wird. Gewalttätigkeiten begehen die Rocker trotzdem, teilweise untereinander, teilweise aber auch sozusagen anderen Gruppierungen gegenüber. Aber dieser große, das was wir Rockerkrieg genannt haben, zwischen diesen beiden Mächten, im Grunde genommen Bandidos auf der einen Seite und Hells Angels auf der anderen Seite, der ist abgeklungen. Im Moment versucht man eher an einem Strang zu ziehen und sich im Moment juristisch dagegen zu wehren, dass der Staat dann irgendwann ihnen die Kutten verboten hat in der Öffentlichkeit. Da ist ja im Moment eine Klage vom Verfassungsgericht anhängig und bis die beschieden ist, versucht man irgendwie die Füße stillzuhalten, um sozusagen der Staatsmacht keine Gründe zu liefern, die dieses Verbot irgendwie rechtfertigen könnten.
Das heißt, am Ende hat es so ein bisschen was gebracht, dass auch zu der Zeit die Staatsmacht entschieden hat, stärker durchzugreifen, weil das ist ja schon passiert, ne?
Das ist passiert. Also für einige Jahre lang waren die Rocker bei vielen Polizeibehörden eine Top-Priorität. Das hat sich in den vergangenen Jahren dann etwas abgelöst, auch durch die islamistische Bedrohungslage, einfach durch den Terrorismus sind die Rocker so in der Priorisierung der Polizei etwas wieder ins Hintertreffen geraten. Aber eine Zeit lang war die Polizei sehr entschieden im Vorgehen gegen die Rocker. Ja, es hat was gebracht. Es hat die Szene verunsichert, in Aufruhr versetzt, auch geschwächt. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, das hat, glaube ich, keinen Rocker dazu gebracht, seine Kutte an den Nagel zu hängen. Also kein Hells Angel hat gesagt, ja gut, wenn die Polizei mich jetzt so oft kontrolliert, dann möchte ich nicht mehr Rocker sein. Ich möchte wieder irgendwie ein rechtschaffenes, bürgerliches Leben führen.
Aber es hat ja schon dazu geführt, dass auch relativ berühmte Vereinigungen, berühmte Gruppen, irgendwie Hannover zum Beispiel, erstmal gesagt haben, wir machen nichts mehr, wir ziehen uns aus der Öffentlichkeit zurück. Ne?
Im Grunde genommen ist es ein Etikettenschwindel. Sie haben ihre Aufschriften Hannover abgegeben und haben sich dann anders genannt, haben sich andere Patches, nennt man das, also andere Aufnäher gesucht mit anderen Ortsvereinen. Also keiner der Hells Angels, die zum Charter Hannover gehörten, ist heute kein Hells Angel mehr. Also die sind alle noch dabei.
Du hast eben auch schon ein bisschen Europa und die Welt angesprochen. Wie gut vernetzt sind die Clubs untereinander? Also in Deutschland, aber auch so über die Welt verteilt. Ist das eine große Gemeinschaft?
Die sind sehr gut vernetzt, was gerade Bandidos und Hells Angels anbelangt. Es gibt regelmäßige Treffen in Deutschland, in Europa und weltweit, zu denen dann auch alle Charter weltweit erscheinen müssen bei den Hells Angels. Ansonsten werden sie mit Strafen belegt, wenn sie keine Delegierten schicken. Und da werden dann, also da wird nicht nur gefeiert, sondern da werden dann auch strategische Entscheidungen getroffen. Da werden Verabredungen getroffen. Also ich glaube, das ist für viele Mitglieder dieser Clubs wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie dabei bleiben, warum sie Rocker bleiben für viele Jahre, weil die Kontakte, die sie gewinnen, ihnen natürlich bei der Art von Geschäften, die sie treiben, schon helfen können.
Aber es hat sich ja schon so ein bisschen was verändert, das hast du gerade eben schon angedeutet. Hättest du dir damals bei der Recherche vorstellen können, dass es einen funktionierenden Frieden zwischen diesen beiden großen Gruppierungen gibt, dass es zum Teil Übertritte gibt von der einen in die andere Gruppe, zum Teil auch wieder hin und zurück, so mehr oder weniger? Weil es hat ja ganz viel mit Ehre zu tun und man ist sich treu und man ist seiner Kameradschaft treu und so, ne?
Ja, aber ich glaube, uns ist relativ schnell bei der Recherche in diesen Jahren klar geworden, dass das Worthülsen sind. Mhm. Also dass es diese Ehre, diese Treue, diese Brüderlichkeit nicht gibt. Ein Bandido hat uns mal gesagt, es wäre eigentlich das Beste, wenn so ein Chapter nur aus drei Personen bestehen würde.
Chapter, das sind quasi die Untergruppierungen.
Ja. Mhm. Die Ortsvereine. Bei den Bandidos heißen die Chapter, bei den Hells Angels Charter. Auch ein Unterschied.
Großer.
Ja, ein bedeutender. Ja. Also es wäre am besten, wenn nur drei Leute in einem solchen Chapter wären. Wenn es mehr wären, dann würden sofort irgendwie würden sich mehrere Fraktionen bilden. Also der Zusammenhalt und diese oftmals beschworene Brüderlichkeit ist nicht so ausgeprägt.
Deswegen ist es auch okay mittlerweile, dass da die Fronten lustig gewechselt werden.
Ja, also damals als Kadir Padir war das, glaube ich, in Berlin, der zum ersten Mal also mit seiner gesamten Truppe übergetreten ist von den Bandidos zu den Hells Angels und dafür auch eine Ablöse erhalten haben soll.
250.000 Euro sind oder ja, Euro waren es, glaube ich, die da irgendwie im Raum standen.
Raum, es wurde immer seitens der Hells Angels dementiert. Ich halte es nicht für so ganz unplausibel, dass es so war. Ja, und das war sozusagen der Dammbruch, wenn man so will. Das war damals noch eigentlich undenkbar, weil es zu Kriegszeiten ja noch geschah und er plötzlich in einem Club sich befand mit Menschen, mit Männern, die er vorher noch versucht hatte umzubringen und die sich jetzt plötzlich Brüder nennen sollten. Aber seither haben sich viele dieser ehemals doch sehr starren und strengen Traditionen in Luft aufgelöst und insofern ist das, glaube ich, nicht mehr so unvorstellbar, wie es damals war.
Jetzt erzählt ihr im Buch doch einige relativ detaillierte, nahe Geschichten. Wie seid ihr an die rangekommen? Wie habt ihr dafür recherchiert? Wo kommen die Geschichten am Ende her? Weil man hat zum Teil das Gefühl, ihr seid mit dabei gewesen, ihr habt über die Schulter geguckt oder so.
Ja, vielfach waren wir auch mit dabei. Also wir haben über viele Jahre uns mit dem Thema befasst. Wir haben uns auch immer wieder mit den Rockern selbst getroffen, mit Hells Angels, mit Bandidos. Wir haben uns natürlich mit Ermittlern getroffen, mit Staatsanwälten und Polizisten und mit denen gesprochen. Wir haben zum Teil natürlich auch, sagen wir mal, offene Quellen ausgewertet. Also das, was die Clubs zum Beispiel an Filmmaterial ins Internet eingestellt haben, haben wir uns angesehen. Wir haben viele Bücher gelesen dazu. Also das war eine jahrelange Begleitung der Szene und was natürlich auch wirklich sehr hilfreich war, wir haben viele, viele, viele tausende Seiten Ermittlungsakten lesen können und erlauben dann teilweise eben Schilderungen in einer Detailtiefe, die einem sonst nicht gelingt.
Wie war dann am Ende der Kontakt mit den Rockerbanden, wenn er sagt, ihr wart auch irgendwie mit dabei? Mir ist jetzt erstmal schwierig vor, da als Journalist irgendwie freundlich aufgenommen zu werden. Wie habt ihr das geschafft?
Also eine Zeit lang waren die Rocker sehr darauf bedacht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und haben durchaus auch Journalisten Zugang gewährt. Nicht nur uns, auch anderen Medienvertretern. Das lief dann üblicherweise so ab, dass man mehrere Runden der Vorstellungsgespräche, Kennenlernen, Treffen mit denen in Clubheimen abhalten musste, dass man sich da irgendwie vorstellen musste. Also sie haben halt relativ schnell gemerkt, dass sie jetzt bei uns, also in den Veröffentlichungen im Spiegel, auf Spiegel Online, bei Spiegel TV, dass wir keine Fanberichterstattung machen, wie es sie in den deutschen Medien durchaus auch gab, sondern dass wir sehr kritisch mit ihnen umgehen und natürlich eine kritische Grundhaltung ihnen gegenüber haben, dass wir aber auch nicht unfair mit ihnen umgehen. Also wir, glaube ich, waren, und das rechnen Rocker einem dann doch hoch an, wenn man sozusagen einen kritischen Bericht veröffentlicht hat, wenn man die Trautat, sich dann hinterher nochmal blicken zu lassen und dazu zu stehen. Das haben wir durchaus gemacht und insofern gibt es durchaus Rocker, die auch heute nach all diesen dutzenden Artikeln, nach dem Buch, nach den Filmen immer noch mit uns reden. Hm.
Wobei es natürlich auch die umgekehrten Fälle gibt, gerade wenn man sich dann irgendwie die Spiegel-TV-Geschichten anschaut, da bekommt man ja schon mit, dass der ein oder andere da schon auch auf euch rabiat reagiert hat, der möglicherweise noch ein paar Monate vorher mit bei euch im Interview gesessen hat oder auch später. Ne?
Ja. Also das ist eben anders als, sagen wir mal, in der bürgerlichen Welt. Die Rocker können sehr aggressiv sein und können auch sehr, sehr aggressiv plötzlich werden. Und das ist immer auch von einem gewissen mit einem gewissen Risiko behaftet, sich ihnen zu nähern. Man kann nie genau sagen, wie sie sich nun verhalten werden. Und ja, es gab sozusagen auch, es gab irgendwie Aggressionen uns gegenüber. Es gab natürlich irgendwie auch das sieht man ja auch in den Filmen, sagen wir mal, Handgreiflichkeiten und irgendwie böse Worte. Es gab bei Rockern mal die Überlegung, ob man irgendwie gegen Journalisten vorgehen müsse. Glücklicherweise hat sich das nicht durchgesetzt, diese Idee. Also insofern stimmt es, aber es ist nicht so ganz einheitlich, wie ja vieles in dieser Szene nicht so. Also es wirkt so uniform nach außen durch die Kutten, aber es ist eine sehr heterogene Masse mit vielen verschiedenen Interessen, die einem als Journalist eigentlich eine gute Möglichkeit bietet, irgendwo anzudocken und Menschen zu finden, die dann doch mit einem reden. Hm.
Was sind so die Geschichten oder vielleicht auch die Menschen, die dir vielleicht bei der Recherche am meisten im Kopf geblieben sind oder die dich am meisten überrascht oder beeindruckt haben auf journalistische Weise?
Also es gibt einige Rocker, denen ich begegnet bin, die durchaus beeindruckende Persönlichkeiten sind, die sehr charismatisch sind, die natürlich unendlich viel erlebt haben, wobei man nicht weiß, ob sie alles das, was sie erzählen, wirklich erlebt haben, aber die tolle Geschichten erzählen können, die irgendwie krumme Vögel sind und schillernde Persönlichkeiten, die sind mir durchaus begegnet. Mir sind auch Polizisten begegnet, die interessant waren, die sich auch interessiert haben für das, was sie da tun, die irgendwie jetzt keine Nähe zu den Clubs haben und nicht im moralischen Sinne ein Verständnis, aber die verstanden haben, mit wem sie es zu tun haben und wie man mit denen umgehen muss. Also das ist, finde ich, gerade in dieser Oldschool-Generation gibt es schon den einen oder anderen Rocker, der auch irgendwie, also wo man sich vorstellen kann, warum der Männer um sich versammelt, weil er einfach ein ziemliches Charisma ausstrahlt. Mhm. Ja.
Wenn du sagst, es gibt ja tatsächlich auch Sondereinheiten bei der Polizei, die dann auch gerade zu diesen Rocker-Kriegzeiten eingesetzt wurden, um gegen die Rockerbanden vorzugehen. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wenn du sagst, die haben verstanden oder die haben sich so ein bisschen auf die Rocker eingestellt? Also haben die dann ihre Sprache gefunden? Oder ich meine, wenn du in einer Szene bist, in der so viel Gewalt ist, stelle ich mir das total schwierig vor, wenn dann die Staatsmacht anrückt und deeskalieren will. Mit den normalen Deeskalationsversuchen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
Nee, also wenn man versuchen will, bei Rockern zu deeskalieren, hat man, glaube ich, schon verloren als Polizei. Da muss man schon Härte und Stärke zeigen. Was ich meinte, ist, es gibt in vielen Polizeipräsidien bei Landeskriminalämtern Ermittler, die sich seit vielen Jahren mit Rockern beschäftigen und die Szene einschätzen können, die wissen, wer den Ton angibt und wie Verbindungen laufen. Das meinte ich. Diese Sondereinheiten, die sozusagen herangezogen werden, um jetzt eine Hausdurchsuchung oder eine Festnahme zu machen, die hatte ich eigentlich nicht im Sinn, als ich von den Ermittlern sprach, die, wenn man so will, Rockerflüsterer sind. Mhm. Da gibt es nämlich durchaus einige, die auch irgendwie ein persönliches Fable irgendwie, nicht für die Clubs, aber für das Sujet, mit dem sie sich befassen, gefunden haben. Genauso gibt es auch Ermittler, die sich unheimlich gerne mit der italienischen Mafia befassen. Es ist natürlich auch interessanter, als jetzt, weiß ich nicht, Fahrraddiebstähle zu bearbeiten. Mhm. Das meinte ich gerade. Was die Sondereinheiten anbelangt oder die Spezialeinsatzkommandos, auch Bereitschaftspolizeieinheiten, das ist insofern manchmal etwas schwierig für die Polizei, als dass da wiederum häufig Männer sind, die sich vielleicht von der Persönlichkeitsstruktur nicht so sehr von Rockern unterscheiden, die natürlich auch irgendwie genau dieses zum einen dieses männerbündlerische Anziehen finden, die Gewalt täglich ausüben im Rahmen ihres Dienstes und von dem zumindest von dem einen oder anderen bekannt geworden ist, dass er auch Privatkontakte zu Rockern hat. Also da gibt es Berührungspunkte, die meinte ich gerade allerdings nicht.
Wenn du jetzt so auf diese Rocker-Krieg-Zeiten, auf diese doch eher krassen Zeiten zurückschaust, hat die Polizei da eine richtige Strategie gefunden, um mit dieser Gewalt und mit den Banden umzugehen?
Ich würde nicht sagen, dass sie vollständig richtig war. Ich glaube, dass es richtig war, Härte zu zeigen, Vereine zu verbieten und dieses öffentliche Schaulaufen, das es über viele Jahre lang gegeben hat, zu unterbinden. Also was einem heute nicht mehr so präsent ist. Anfang der 2000er Jahre war es nicht unüblich, dass für eine Hells Angels Hochzeit in Düsseldorf die gesamte Altstadt von der Polizei gesperrt wurde. 2008, als in Münster das Urteil wegen des Mords an einem Hells Angel verkündet wurde, hat die Polizei die gesamte A1 gesperrt, um den Hells Angels einen sozusagen einen Ritt nach Münster im Korso zu ermöglichen. Mhm. Also diese Machtdemonstration, ich glaube, das hat die Polizei irgendwann verstanden, waren natürlich völlig kontraproduktiv, weil sie das Image dieser Clubs immer und immer wieder weiter aufgewertet haben. So, das war, glaube ich, der Strategiewechsel war richtig. Was mir gefehlt hat und was es bis heute eigentlich nicht gibt, ist, dass man gegen die Clubs vorgegangen ist, so ähnlich wie die italienische Polizei das mit der Mafia macht, dass es eine Straftat ist, diesen Clubs anzugehören, weil sie als kriminelle Vereinigung gelten. Was man gemacht hat immer von Seiten der deutschen Polizei war, sie verfolgen den einzelnen Rocker wegen der konkreten Straftat, die er möglicherweise zusammen mit einem anderen begangen hat, individuell. Mhm. Aber sie kommen nie dahin zu sagen, dieser Verein Hells Angels Köln oder Hells Angels Hannover oder was auch immer, Hells Angels Frankfurt, ist aus sich heraus eine Vereinigung, die nur besteht, um ihren Mitgliedern Straftaten zu ermöglichen. So, das hat man in Deutschland nie gemacht. Der Grund dafür ist, dass diese entsprechenden Vorschriften, anders als in Italien, so unendlich komplex ist, dass man ein solches Gerichtsverfahren sowieso nie gewinnen würde. Das weiß die Polizei und aus Effizienzgründen hat sie sozusagen darauf verzichtet, das zu tun. Das gibt den Rockern natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ja, wir sind ja nie als kriminelle Vereinigung irgendwie verurteilt worden. Das finde ich, ist sozusagen ein Manko der Strategie gewesen.
Glaubst du denn, dass das tatsächlich die Rockerszene interessieren würde am Ende? Also wird das, wenn man die Clubs verbieten würde oder also mehrere Clubs verbieten würde oder vielleicht sogar die kompletten Hells Angels oder Bandidos, würde das dazu führen, dass sich die Szene wirklich schwächt? Oder ist es dann nicht so, dass man sich einfach trotzdem trifft und vielleicht dann ein anderes Label findet?
Wenn man eine kriminelle Vereinigung definiert, ist die Mitgliedschaft in dieser kriminellen Vereinigung eine Straftat. Also ein Beispiel dann aus dem Terrorismus, der IS. Wenn Sie Mitglied beim IS sind, begehen Sie eine Straftat, ohne dass Sie irgendwas weiter gemacht haben. Wenn Sie Mitglied in der Mafia sind in Italien, können Sie dafür ins Gefängnis kommen. Wenn Sie Mitglied bei den Hells Angels in Deutschland wären, wenn wir eine solche Regelung hätten oder wenn solche Prozesse geführt worden wären, wäre das eine Straftat und sie müsste geahndet werden. Ich glaube schon, dass das durchaus die Szene viel tiefer erschüttern würde als das, was im Moment gemacht wird, einzelne Rocker wegen einzelner Straftaten zu verfolgen und Vereine vereinsrechtlich zu verbieten. Das heißt ja nicht mehr, als dass sie sagen, okay, der Verein Hells Angels Köln ist geschlossen, wir nehmen euch eure Kutten weg und morgen haben aber alle Kölner Hells Angels Kutten aus Nachbarstädten an. Sie sind sozusagen, sie werden nicht persönlich dafür belangt. Nur der Verein darf halt sozusagen nicht weiter bestehen. Das ist natürlich, im Grunde genommen kratzen sie damit an der Oberfläche.
Jetzt habt ihr das Buch 2013 veröffentlicht, habt da rund um die Zeit euch intensiv damit beschäftigt, beschäftigt euch aber auch weiter mit der Szene. Das haben wir eben schon gesagt, es war so ein bisschen auch so eine Höhepunktzeit, was auch so die Gewalteskalation angeht. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie sieht die Szene mittlerweile aus?
Die Szene ist sehr zerfasert inzwischen in verschiedene Fraktionen, sehr uneinheitlich. Also diese monolithischen Blöcke, Hells Angels und Bandidos, Die gibt es eigentlich nicht mehr. Also die damals auf das Kommando jeweils eines Mannes hörten auf jeder Seite. Die sind zerfasert, zerfallen in viele einzelne Clubs, teilweise auch nur in, wenn man so will, Netzwerke von einzelnen Membern, die zueinander halten, die irgendwie miteinander geschäftlich verbunden sind, die aber sich im Grunde genommen immer weniger verstehen als Teil eines größeren Ganzen, sondern jeder macht so, folgt seiner Agenda, macht sein Ding und schert sich um die große Clubpolitik wenig. Und das hat auch eben damit zu tun, dass die ich vorhin New Schooler nannte, also diese jungen Wilden, im Grunde genommen mit den Traditionen auch nichts anfangen wollen. Also das ist nicht ihr Ding, das fortleben zu lassen, sondern sie brauchen vielleicht diese Marke oder nutzen die ganz gerne diese Marke, aber im Grunde genommen haben sie noch viele andere Abhängigkeiten, die für ihr Leben und für ihr Geschäftsleben auch eine Rolle spielen.
Hm. Heißt das auch, es geht jetzt weniger Gefahr von diesen Gruppierungen aus, wenn sie weniger organisiert agieren?
Das ist schwer zu sagen. Man könnte natürlich auch argumentieren, dass gerade jetzt mehr Gefahr ausgeht, weil die Disziplin eben nicht mehr so in diesen Clubs herrscht, wie es vielleicht früher mal war, weil sie untereinander in Streit geraten, weil es gab Schießereien, auch zwischen Hells Angels, zwischen vermeintlichen Brüdern, die dann versucht haben, sich gegenseitig umzubringen. Also das ist schwer zu sagen, ob es weniger gefährlich ist. Mein Gefühl ist eher, es wird diffuser und es wird gerade deswegen eigentlich gefährlicher, auch weil es der Polizei schwerer fällt, sozusagen die Interessen nachzuvollziehen, wer eigentlich mit wem im Clinch liegt und warum.
Sagt Jörg Diehl, Chefreporter von Spiegel Online. Er war zu Gast heute Morgen hier an deinem Sonntag. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.